SRF 3.
Frischer Wind in Washington. Joe Biden setzt zum Start seiner Präsidentschaft erste Schwerpunkte. Mit Corona in die RS. Zum Start der Rekrutenschule waren 4% der Einrückenden positiv. Und Hygienemasken und das Verhüllungsverbot. Welchen Einfluss hat die Pandemie auf die Abstimmung? Das ist Info 3 am Freitagabend mit Mario Sturni. Ja gut, 48 Stunden ist Joe Biden jetzt als US-Präsident im Amt. Die erste Aufregung nach der Amtseinführung ist rum und erste Entscheide sind bereits gefallen. Zeit also, die ersten zwei Tage des US-Präsidenten etwas genauer anzuschauen. Isabel Jacobi in Washington, ist dieser Amtswechsel denn jetzt reibungslos über die Bühne gegangen?
Ja, er war sogar hoch getaktet. Es ging Schlag auf Schlag, so wie die gesamte Möblierung im Weißen Haus innerhalb von 5 Stunden ausgewechselt wurde, funktionierte auch die Stabsübergabe. Am Mittwoch um 22:30 kam das letzte Kommuniqué von Präsident Trump und um 2:30 das erste von Präsident Biden. Dann ging der Befehl an alle Departemente raus, sofort alle laufenden regulatorischen Geschäfte einzufrieren, und dann hagelte es Verordnungen aus dem Oval Office. Es war fast ein bisschen atemberaubend, wie schnell das ging.
Und schauen wir uns das jetzt etwas genauer an. Eben erste Entscheide sind bereits getroffen. Nebst Corona unter anderem im Bereich der Migration zum Beispiel will Biden den Bau der Grenzmauer zu Mexiko stoppen. Warum setzt Biden denn gerade auch auf Migration?
Ja, in der Tat sind viele in Washington überrascht. Das Covid-Ausgabenpaket war angekündigt, auch die Infrastrukturreform, die noch kommen wird. Aber diese umfassende Einwanderungsreform, das war nicht angekündigt und es ist auch ein kühner Vorschlag. Präsident Biden will 11 Millionen Papierlosen den Weg zum Bürgerrecht öffnen innerhalb von 8 Jahren. Es ist eine Kampfansage gegenüber konservativen Republikanern. Anders kann man das gar nicht verstehen. Die Biden-Regierung setzt hier also ein ganz starkes Signal, eine starke Duftmarke.
Im Parlament haben die Demokraten ja nur knapp eine Mehrheit. Kann Biden denn eine Einwanderungsreform überhaupt durchs Parlament bringen?
Kaum in dieser Form. Außer die Demokraten würden die Mehrheitsregeln im Senat ändern. Dort braucht es im Moment 60 Stimmen, damit ein Gesetz verabschiedet werden kann, wegen des sogenannten Filibusters. Die Demokraten könnten aber eigenhändig bestimmen, ab jetzt braucht es nur noch eine einfache Mehrheit und dann könnten sie quasi durchregieren. Im Senat gibt es ja im Moment ein 50-50-Patt und das ist neu und deshalb tut sich viel hinter den Kulissen. Da werden neue Allianzen gebaut und es bilden sich neue Fronten. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Die Demokraten verfolgen offensichtlich eine aggressive Taktik.
Jetzt kam vorhin gerade auch die Meldung noch, dass das Impeachment gegen Trump am Montag in den Senat kommt. Dreht sich dann in den nächsten Tagen so oder so erstmal alles um diese Amtsenthebung?
Ja, das ist so. Und auch dort ein forsches Vorgehen seitens der Demokraten. Sie wollen das Thema Donald Trump offenbar schnell hinter sich bringen, solange die Erinnerung an den Sturm auf das Kapitol am 6. Januar auch noch lebendig ist. Sehr offen ist, ob es im Senat genügend republikanische Stimmen geben wird, die Trump wegen Aufruf zum Aufstand verurteilen werden. Stand jetzt wäre das eher überraschend.
Danke für diese Informationen und Einschätzungen. Live aus Washington, Isabel Jacobi. Und jetzt weiter mit den Nachrichten. Das Bundesamt für Gesundheit hat zum ersten Mal Daten zu den Covid-Impfungen veröffentlicht. Dominik Brandt.
Rund 170.000 Dosen wurden bis gestern verabreicht. Die Arzneimittelbehörde Swissmedic meldet 42 Fälle, bei denen es zu unerwünschten Wirkungen gekommen sein könnte. 16 Meldungen davon wurden als schwerwiegend eingestuft und in 5 Fällen sei es zu einem tödlichen Verlauf gekommen. Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler erklärt, was zu diesen Fällen bekannt ist.
Gemäß Impfstrategie des Bundes werden vor allem Menschen über 75 geimpft. Und diese 5 Todesfälle betrafen Menschen zwischen 82 und 94. Abklärungen haben ergeben, dass sie an Krankheiten gestorben sind, die in diesem Alter häufiger vorkommen. Und die Experten sind zum Schluss gekommen, dass in keinem Fall ein Zusammenhang zwischen der Impfung und dem Todesfall besteht,
sagt Wissenschaftsredaktor Thomas Häusler. Das Bundesamt für Gesundheit, BAG, meldet derweil 2156 neue bestätigte Ansteckungen. Zudem seien 92 neue Spitaleinweisungen und 62 neue Todesfälle nach einer Covid-19-Erkrankung registriert worden. Zum Start der Rekrutenschule sind alle Armeeangehörigen in den Kasernen auf eine Coronavirus-Infektion getestet worden. 4% der 8.500 Tests fielen dabei positiv aus, teilte die Armee mit. Bis auf wenige Einzelfälle seien alle Armeeangehörigen symptomlos gewesen. Weitere Abklärungen zu möglicherweise vorkommenden Virusvarianten würden nun bei allen positiven Tests durchgeführt. Die Schweiz reagiert auf einen weiteren Vogelgrippefall im deutschen Grenzgebiet. In der Nähe von Radolfzell ist eine erkrankte Krähe gefunden worden. Rund um den Bodensee würden nun Kontroll- und Beobachtungsgebiete eingerichtet, teilt das Bundesamt für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen mit. Verschiedene Maßnahmen sollen verhindern, dass das Virus von Wildvögeln auf Geflügelhaltungen übergeht. Für eine Übertragbarkeit des Virus auf den Menschen gebe es keine Hinweise.
Info 3 Abend.
Seit einigen Monaten gehört sie zu unserem Alltag, die Hygienemaske. Und ausgerechnet jetzt, in Zeiten der Pandemie, wird in der Schweiz über ein Verhüllungsverbot abgestimmt. Die Initiantinnen und Initianten des sogenannten Egerkinger Komitees, das der SVP nahesteht, haben neben vermummten Demonstranten vor allem Frauen im Visier, die ihr Gesicht aus religiösen Gründen verhüllen. Welchen Einfluss die Pandemie auf die Abstimmung hat, dieser Frage ist Cordin Vinzenz nachgegangen.
Maskiert gegen das Verhüllungsverbot. Bundesrätin Karin Keller-Sutter war sich bei ihrem Auftritt diese Woche gegen die Verhüllungsinitiative dieser schrägen Symbolik bewusst. Das hätte sie noch vor einem Jahr nicht gedacht, so die Justizministerin.
Dass wir jetzt hier alle Masken tragen, dass ich ja auch sogar mit einer Maske spreche. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe mich noch nicht immer daran gewöhnt, dass man eben die Mimik des Gegenübers nicht sieht.
Noch nicht gewöhnt vielleicht, aber wir suchen den Umgang damit. Und mehr noch, der Kommunikationswissenschaftler Thomas Friemel von der Universität Zürich vermutet, dass einige den Masken unterdessen sogar Positives abgewinnen können.
Zumindest bei gewissen Personen dürfte die persönliche Erfahrung mit dem Tragen von Masken zur Einsicht geführt haben, dass das Verschleiern auch gewisse Vorzüge bietet. Ich denke da an die Erfahrung, dass man sich in der Öffentlichkeit gerne etwas abgrenzen oder vielleicht sogar verstecken möchte.
Tatsächlich zeigen Friemels Untersuchungen zum Umgang der Menschen im Land mit den Corona-Maßnahmen. Seit November ist die Akzeptanz der Masken konstant hoch, liegt bei etwa 90%. Ob die Toleranz gegenüber Masken auch mehr Toleranz gegenüber religiös verschleierten Frauen bedeuten könnte, hat sich ein anderer Professor gefragt, der Luzerner Islamwissenschaftler Andreas Tungr-Zanetti, als er für sein neues Buch über die Burka-Debatte recherchierte. Seine Annahme, die Ressentiments gegen verschleierte Frauen nehmen in der Corona-Zeit ab und das könnte die Abstimmung beeinflussen, so Tungr-Zanetti.
Es macht es wahrscheinlich schwieriger, das Argument zu vertreten, dass Kommunikation mit vollverschleierten Frauen gar nicht möglich sei.
Weil wir unterdessen eben gelernt hätten, uns auch mit Maske vor Mund und Nase zu verständigen. Den Initiantinnen und Initianten kommt der Zeitpunkt der Abstimmung ungelegen. Daraus macht SVP-Nationalrat Walter Wobmann kein Geheimnis.
Jetzt ist einfach ein Ausnahmezustand, das ganz klar haben wir nicht gesucht, aber wir leben damit.
Sie versuchen, das Problem aktiv anzugehen. In der Abstimmungszeitung hat das federführende Egerkinger Komitee zwei Fotos nebeneinander abgedruckt. Das einer Pflegefachkraft mit Mundschutz und Plastikvisier und eines einer muslimischen Frau bis auf die Augen verhüllt mit einem Gesichtsschleier. Die eine Verhüllung schütze die Volksgesundheit, schreibt das Initiativkomitee, die andere aber entwürdige die Frau. Den Abstimmungskampf hat Corona also schon verändert. Ob aber die Stimmberechtigten ihren Entscheid am Ende trotz Corona, wegen Corona oder nur mit Corona im Hinterkopf fällen, steht auf einem anderen Blatt.
Viermal wurde er in den letzten Jahren Zweiter. Nun hat es für Beat Feuz in Kitzbühel geklappt, Dominik.
Feuz setzte sich vor dem Österreicher Matthias Mayer und dem Italiener Dominik Paris durch. Dass es nun mit dem Abfahrtsieg in Kitzbühel geklappt hat, freut den Emmentaler.
Riesig, klar. Ein Sieg ist ein Sieg. Also, da freut man sich über jeden Sieg. Und Ja, ich kann es glaube noch nicht so wirklich gerade begreifen, weil es jetzt eben so lang gegangen ist natürlich. Aber die Freude ist natürlich da.
Sagt Kitzbühel-Sieger Beat Feutz. Carlo Janka wurde als zweitbester Schweizer Sechster. Überschattet wurde das Rennen von mehreren Stürzen und langen Unterbrüchen, unter anderem des Schweizers Urs Krienbühl. Er musste nach einem Sturz beim Zielsprung mit dem Helikopter abtransportiert werden. Krienbühl sei bei Bewusstsein gewesen, so die letzten Informationen von Swiss-Ski. Bei der Abfahrt der Frauen in Crans-Montana fährt Jasmin Fluri als beste Schweizerin auf den 5. Platz, Priska Nufer wird 7. Gewonnen hat das Rennen die Italienerin Sofia Goccia.
Info 3 Abend.
Die regierende kommunistische Partei in China ist ein exklusiver Club. Mitglied wird nur, wer dafür gefragt wird. Und Einblick zu erhalten in die Mitgliederliste, das ist sehr selten. Eine Gruppe Politiker aus verschiedenen Ländern hatte jetzt Einblick konkret in eine Liste von Mitgliedern aus Shanghai. Und die zeigt, in zahlreichen westlichen Unternehmen in Shanghai gibt es Zellen der kommunistischen Partei. Auch bei den Schweizer Unternehmen Roche, ABB und Nestle. Priscilla Imboden.
Dass es in ausländischen Firmen in China Zellen der chinesischen Einheitspartei gibt, ist per se nicht so erstaunlich. Doch das Ausmaß der Unterwanderung sei besorgniserregend, besonders in strategisch wichtigen Sektoren wie Pharmazeutik, Telekommunikation und Finanzen, schreibt Luke de Pulford, Koordinator der Interparliamentary Alliance on China, IPAC, auf Anfrage von SRF.
Die Firmen müssen sich der Sicherheitsrisiken bewusst werden und auch der Reputationsrisiken, wenn sie eine große Zahl von Mitgliedern einer Partei anstellen, die verantwortlich ist für Menschenrechtsverstöße in Hongkong und China und auch für Zwangsarbeit und mutmaßlichen Genozid in der Region Xinjiang.
Laut der geleakten Liste arbeiten 250 Mitglieder der KP China bei Roche, ebenso viele bei ABB und 60 bei Nestle in China. Sie finden sich in einem Datensatz, der 2016 von einem Hacker oder einer Hackerin heruntergeladen wurde. Die Herkunft der Daten wurde im Auftrag von IPAC von der australischen Sicherheitsfirma Internet 2.0 geprüft. Auf Anfrage teilen ABB und Nestle mit, die politische Zugehörigkeit ihrer Mitarbeitenden sei Privatsache. Roche schreibt, dass Interessenkonflikte von den Mitarbeitenden offengelegt und beseitigt werden müssten. Die Basler Pharmafirma toleriere keine Weitergabe von internen Informationen und führe dazu Audits durch. Mitglieder der Kommunistischen Partei seien eine exklusive Gruppe in China, sagt Sebastian Heilmann, Professor für Politik und Wirtschaft Chinas an der Universität Trier. Sie würden sorgfältig ausgewählt und müssten einen Eid ablegen. Die KP China habe sie schon immer in westlichen Firmen platziert. Brisant sei aber, dass sie diese Zellen zunehmend aktiviere.
Es gibt tatsächlich viele neue Regeln, die es vorschreiben, dass Parteimitglieder ganz anders als früher nicht nur einfach eine neutrale Position vertreten in Unternehmen und etwa ausländische Investitionen fördern sollen, sondern jetzt wirklich die politischen Vorgaben der Regierung in den Unternehmen auch durchsetzen helfen.
Damit könne es zu Entscheiden kommen, die nicht im finanziellen Interesse des Unternehmens seien und nur aus politischen Gründen erfolgten, wie etwa Fabriken in Shenzhen zu eröffnen oder auf Standorte in Taiwan zu verzichten. Solche Interessenkonflikte dürften sich in den kommenden Jahren häufen, meint der China-Experte. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Kommunistische Partei Chinas ihre wirtschaftliche Macht nutze, um die Meinungsfreiheit auch in westlichen Ländern zunehmend einzuschränken.
Und jetzt nochmals zu Dominik für Börse und Wetter.
Die Börsendaten von SIX zuerst. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 10.923 Punkten plus 0,1%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,7%. Der Euro wird zu einem Franken 0,777 gehandelt, der Dollar zu 88,51 Rappen. Und das Wetter: in der Nacht zeitweise Schneefall, morgen tagsüber etwas Sonnenschein, danach erneut Schnee. Um 5 im Süden bis 10 Grad.
Das war Info 3 am Freitag. Einen guten Start ins Wochenende wünschen Dominik Brandt, Thomas Fuchs und Mario Sturni.
Eine
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.